Weil überraschend sind diese Wünsche alle nicht. Also jeder, der einmal Leute eingestellt hat oder einstellt, hat das natürlich tausendmal gehört. Also es schockiert niemand, wenn man das vorbringt. Mhm. Die Frage ist eher, wie wird reagiert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in den meisten Folgen stelle ich dir neue Berufe vor, damit du mir darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diese Jobs zu machen. In dieser Folge geht es jedoch nicht um konkrete Berufe, sondern um die Motivation hinter der Berufswahl. Ich interviewe einen Coach-Kollegen, Attila Albert. Er hat ein Buch darüber geschrieben, was Menschen zu ihrer Berufswahl bewegt. Er erzählt uns von den 8 Motivatoren, die er herausgearbeitet hat. Der erste Motivator ist zum Beispiel schlicht und einfach: Ich brauche Geld. Wir sprechen darüber, wie man im Bewerbungsgespräch vorgehen kann, wenn zum Beispiel wirklich das Gehalt das Allerwichtigste ist. Oder auch, wie man das Bedürfnis nach Spaß im Beruf umsetzen kann, wo da aber auch die Grenzen liegen. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Attila. In diesem Podcast geht es ja viel darum, die eigenen Stärken einzusetzen, etwas Sinnvolles zu tun, etwas zu tun, was einem so richtig Spaß macht. Also den eigenen persönlichen Traumjob im Prinzip zu finden. Aber in manchen Lebenssituationen ist es für manche Menschen gar nicht so einfach, solche hohen Ideale überhaupt erfüllen zu können, sondern manchmal braucht man einfach Geld oder braucht einen Job, den man irgendwie mit den Kindern vereinen kann. Darum soll es in dieser Folge gehen. Dazu habe ich einen ganz besonderen Gast heute, der ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Herzlich willkommen, Attila, in diesem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Attila Albert hat das Buch geschrieben: Ich brauche keinen Purpose, sondern Geld. Vielleicht fangen wir erstmal kurz damit an, wer du bist, was du machst, also außer Bücher schreiben, damit die Zuhörer sich einen kleinen Eindruck verschaffen können. Halt es gerne kurz, denn in der nächsten Folge werden wir ja länger auf dich und deinen Lebensweg eingehen.
Ich bin Kommunikationsberater und Karrierecoach und nebenbei sozusagen habe ich Bücher geschrieben. Das ist hier mein 5. und ich mache auch Workshops und Kolumnen.
Okay.
Es geht immer um das Jobthema, das ist sozusagen das übergreifende Element.
Ja. Und wie kam es jetzt zu diesem Buch? Wo kam die Idee her? Was hat dich bewegt, das zu schreiben?
Das ist ja mein 3. Buch zum Thema Karriere und hat verschiedene Facetten. Hier eben war die Idee, dass man so eine große Lücke sieht zwischen Jobausschreibungen, Unternehmenskommunikation auf Karriereseiten und dem, was ich aus eigener Erfahrung und mit Klientengesprächen als die realen Wünsche von Arbeitnehmern eigentlich einschätzen würde. Und da ist mir die Gewichtung doch teilweise sehr unrealistisch erschienen. Also dachte ich, ich mache mal ein Buch über, warum eigentlich Arbeit? Warum geht jemand zur Arbeit? Und das sind viele Motive, aber jetzt nicht zwingend eben der Purpose. Der ist möglicherweise nur auf Platz 3 oder 4.
Ja. Okay. Und an wen richtet sich das Buch? Sind das die Leute, die quasi Geld brauchen oder denen das ganze Gerede um Selbstverwirklichung eigentlich auf die Nerven geht? Oder geht es eher um Führungskräfte, die Stellenanzeigen besser schreiben sollen?
Ich habe versucht, ganz verschiedene Personengruppen anzusprechen. Also Menschen, die eine Arbeit suchen oder sich überlegen, was mache ich anders? Und logischerweise auch die, die natürlich Personalverantwortung haben und im Grunde genommen ja dieselben Gedanken in ihrer Stelle haben. Also was sie selbst angeht und zum anderen natürlich die Gespräche mit Bewerbern oder potenziellen Interessenten führen müssen und da auch natürlich immer diese Balance haben, darf ich eigentlich sagen, was hier die Wahrheit in diesem Unternehmen ist und was wir eigentlich wirklich anbieten können und suchen oder muss ich jetzt auch diese HR-Sprache erstmal verwenden, um mich nicht angreifbar zu machen?
Das finde ich persönlich echt viel angenehmer, wenn in Bewerbungsgesprächen einfach ehrlich offen geredet wird, also von beiden Seiten aus. Das geht mir manchmal auch echt auf die Nerven.
Absolut. Wenn natürlich sich beide schon kennen, und das gibt es ja in vielen Branchen, dass man sich schon mal gesehen hat, ist die Phase natürlich sehr schnell da, dass man sagt, du, bei uns ist das Problem oder wir suchen das. Und der andere kann sagen, ja, das und das brauche ich. Logischerweise, wenn man jetzt total fremd ist, dann ist immer so dieses, ein bisschen wie beim Dating, ne? Dass man so erstmal jeweils sich erzählt, im Himmel ist Jahrmarkt und dann kommt so langsam ein bisschen die Wahrheit schrittweise raus, was wichtig ist natürlich.
Ja. Wie bist du denn auf diese 8 Motivatoren gekommen? Durch deine Arbeit mit deinen Coaching-Kunden?
Ja, ich habe ja mit jedem Coaching-Klienten am Anfang ein Gespräch, wo ich so 8 Lebensbereiche durchspreche. Und die habe ich im Grunde genommen da adaptiert. Das sind so eigentlich die Grundelemente eines ganzheitlichen Lebens, nenne ich es mal. Also Beruf und Karriere natürlich, aber auch Dinge wie Einkommen, persönliche Werte, Familiensituation, Beziehungssituation, Hobbys, wie fühle ich mich gesundheitlich? Und das spiegelt sich in diesen Moderatoren wieder, weil natürlich das auch Kriterien sind, nachdem ich einen Job aussuche oder möglicherweise wechseln möchte.
Okay. Vielleicht gehen wir diese 8 Motivatoren einfach mal durch, damit die Zuhörer sich ein Bild davon verschaffen können, was das ist. Erstmal noch kurz die Reihenfolge in deinem Buch. Ist die absichtlich oder ist die irgendwie zufällig?
Ich habe sie im Grunde nach der Häufigkeit, wie ich sie einschütten würde, genommen. Und deswegen ist das Geldthema als erstes einfach deshalb, wenn natürlich die meisten Menschen eine Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit machen müssen. Es gibt auch Ausnahmen. Ich habe immer wieder mal Leute, die tatsächlich aus Spaß und Freude arbeiten und aus anderen Gründen, weil sie geerbt haben und ähnliches oder der Partner verdient für beide. Aber der Normalfall ist natürlich, ich muss mein Einkommen irgendwie absichern.
Ja.
Und deshalb ist es das Erste und dann setze ich das sofort.
Ja, ja.
Was das Geld angeht, ist natürlich, klar, das ist ein ganz entscheidendes Element, warum man eine Stelle überhaupt sucht oder rannimmt. Und da muss halt viel ausgehandelt werden, sowohl beim Antritt einer Stelle, als auch dann natürlich im laufenden Arbeitsverhältnis. Ist ja immer über die Situation, verdiene ich jetzt genug oder sollte ich mehr bekommen und ähnliches. Deswegen ist das ein zentrales Thema einfach. Mhm. Insbesondere natürlich in den letzten Jahren ist es nochmal drängender geworden durch die recht hohe Inflation, wo Leute dann sagen, ja, es ist jetzt nicht nur, ich sag mal, die ausgedrückte Wertschätzung, sondern ich habe jetzt tatsächlich höhere Stromkosten oder höhere Miete. Ich brauche tatsächlich mehr Geld jetzt als früher und mir reicht jetzt diese 1,5% aus der Tarifvertragsverhandlung nicht aus. Ich muss individuell nachverhandeln. Mhm. Also es ist schon eine gewisse Brisanz dazugekommen, einfach durch die Kostensteigerung und gleichzeitig natürlich einen gewissen Spardruck auf Unternehmensseite.
Ja, das macht es natürlich nicht leichter, dann was mehr auszuhandeln. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das angehen kann, wenn man mehr rausholen möchte als bisher oder als im Bewerbungsgespräch jetzt vorgeschlagen wurde?
Ja, also das ist natürlich eine, wie alle Verhandlungen, es sind viele Faktoren, die man da beachten muss. Man muss immer darauf vorbereitet sein, dass es erstmal ein Kampf wird. Also es gibt kaum Vorgesetzte, die sagen, ah, gut, dass du kommst, jetzt endlich können wir es mal besprechen, sondern es ist immer, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht und du kennst doch die Lage aktuell. Das sind immer die ersten Entgegnungen. Das heißt, ich muss mich gut darauf vorbereiten und Argumente haben im Sinne von tatsächlich Vergleichswerte zeigen mir, ich müsste mehr haben, mein Aufgabengebiet hat sich geändert, ich habe ein Angebot woanders oder ähnliches. Also das sind alles so Faktoren, die in ein Gehaltsgespräch reingehören. Und wie bei jeder Verhandlung ebenso, ich muss einen Plan B mir aufbauen. Also wenn der Chef sagt, ja, nein, gibt's nicht. Und dann sagt man, ja, dann ist auch gut, ich bleibe trotzdem. Dann ist natürlich die Verhandlung schnell beendet. Das heißt, man sollte immer natürlich gucken, wenn das nicht klappt, würde ich trotzdem bleiben? Probiere ich es im halben Jahr nochmal? Oder suche ich das schon parallel mit dem Fokus, höhere Einstufung, höhere Position zum Beispiel auch.
Und wie macht man dann das? Ich meine, auf den wenigsten Stellenanzeigen steht ja das Gehalt, was man dann bekommt, drauf. Das muss man ja dann auch irgendwie erst im Bewerbungsgespräch rausfinden, oder?
Ja, das ist in jedem Land ein bisschen anders. Ich sehe, in Österreich zum Beispiel ist es, glaube ich, sogar vorgeschrieben, die Gehaltsspanne reinzuschreiben, in die Anzeigen schon, was ungewöhnlich ist. Natürlich gibt es gewisse grobe Vergleichswerte. Also ich kann natürlich in die einzelnen Branchenlisten, die ja im Wirtschaftsmagazin immer veröffentlicht werden, gucken. Ich kann einen Mantelgehaltstarifvertrag mir anschauen, der oft ungefähr die Situation wiedergibt, auch wenn die Firma nicht tarifgebunden ist. Ich kann Bekannte fragen, wenn ich jetzt nicht ein Berufsanfänger bin, habe ich auch so ein gewisses Gefühl, was wird wahrscheinlich verdient. Und deshalb hat man eine grobe Orientierung meistens. Und kann dann zumindest abschätzen, liege ich jetzt völlig außerhalb dieser Spanne, darunter oder darüber, gibt es ja auch. Und was kann ich jetzt eigentlich aushandeln, realistisch?
Ja, okay. Und der zweite Motivator hat ja im Prinzip damit zu tun, nämlich das Thema Familie. Familie kostet ja auch Geld, wie ich festgestellt habe mit 2 Kindern. Ja. Und kostet Zeit. Das ist ja häufig dann auch ein Thema, eben wenn gerade Frauen nicht Vollzeit arbeiten können oder wollen oder eben in der Nähe von der Kita sein wollen oder sowas. Das ist das, was du mit Familie meinst, richtig?
Genau. Also beginnen schon mal damit Zeit für eine Beziehung. Also das ist ein Faktor einfach. Schichtarbeit, viele Dienstreisen, langes Pendeln sind alles Faktoren, die in einem Job vielleicht für einen Single absolut okay sind, vielleicht sogar aufregend. Wenn man jetzt eine feste Beziehung hat, eine längere, denkt man sich vielleicht, du, ich will das eigentlich ständig.
Ja.
Ich will vielleicht nicht ein Wochenpendler sein oder immer erst um 22 Uhr todmüde nach Hause kommen und 6 Uhr wieder raus müssen. Und mit Kindern ist das ja nochmal stärker, A, die Zeit mit Kindern, das ist jetzt mal die schöne Seite, aber auch die Verpflichtungen. Dass man natürlich sagt, ja, mein Partner oder meine Partnerin, die muss auch mal zur Arbeit oder was erledigen. Also bin ich jetzt dran mit Dingen. Und das setzt einfach voraus, dass der Job das irgendwie erlaubt.
Ja.
Und das ist deshalb ein Kriterium. Und ich habe im Buch ja auch so Beispiele drin, ganz praktisch wirklich, dass man dann guckt, ja, könnte ich jetzt nach Ende meiner Bürozeit wirklich in die Kita kommen pünktlich?
Hm.
Geht das überhaupt? Und manche machen dann wirklich so Google Maps auf und vergleichen, ja, Viertelstunde Puffer riskiere ich mal. Aber faktisch kann ich maximal eine halbe Stunde weg sein zwischen Kita und Arbeitsplatz. Also kann ich nur diesen Radius übersuchen.
Ja.
Und das sind einfach ganz absolut normale Kriterien, wo man dann natürlich teilweise durch Arbeitgeberhilfe bekommt. Es gibt ja manchmal auch sogar Betriebskindergarten oder Homeoffice ist flexibler geworden als früher.
Ja.
Also das sind alles Kriterien, die dann in diesem Aspekt Familie und Beziehung einfach eine Rolle spielen.
Ja, okay. Und beim dritten Motivator geht es ja auch um Beziehungen, nämlich um die Beziehungen bei der Arbeit, das Team.
Absolut. Das ist ja die Gruppe, mit der man am meisten Zeit verbringt, Wache im Grunde genommen, also mindestens die 8 Stunden. Und meine Überzeugung war immer, man muss nicht befreundet sein mit Arbeitskollegen. Man kann recht auch ein sachliches Verhältnis pflegen, aber das ist so das Minimum. Also wenn man mit Leuten zusammen ist, die man wirklich nicht mag, oder man feststellt, ja, wir haben einfach ein ganz anderes Verständnis von der Arbeit oder unsere Qualifizierung ist so unterschiedlich, ich fühle mich hier unter- oder überfordert oder es passt menschlich einfach nicht.
Mhm.
Das ist natürlich auf Dauer sehr unangenehm. Und deshalb, dass es mit den Kollegen passt, mit den Vorgesetzten, ist, denke ich, ein wichtiger Faktor langfristig.
Mhm.
Man kann so wahrscheinlich 1-2 Jahre problemlos mit Leuten arbeiten, die man eigentlich nicht leiden kann und einfach nur einen Job machen. Danach wird es für die meisten Leute doch ein bisschen unangenehm und auch isolierend einfach, wenn man
ja
immer denkt, ja, will ich jetzt wirklich mit denen in der Mittagspause zusammensitzen oder noch was gemeinsam machen oder ist das eigentlich die falsche Gruppe für mich?
Ja.
Deshalb ist das so ein Faktor bei Stellen, also Vorstellungsgesprächen ist heute das ja auch ein wichtiger Punkt, der geprüft wird, mehr als früher, dass man die Teammitglieder vorab kennenlernt und nicht nur den Abteilungsleiter, dass man vielleicht einen Tag Probe arbeitet, teilweise wirklich mehrere Kennenlernrunden macht. Das kann jetzt nicht alle Fragen beantworten, aber es zeigt zumindest grob, würde man wahrscheinlich miteinander auskommen.
Ja. Bei meinem letzten eigenen Vorstellungsgespräch habe ich da explizit darum gebeten, auch Teammitglieder kennenzulernen. Und das war dann auch möglich. Und zumindest ein Gefühl dafür, ob ich mit denen kann oder nicht, hatte ich dann auch.
Ja. Absolut. Und wir sehen ja bei den Arbeitgebern wirklich große Veränderungen, wie die rangehen an Recruiting. Und ein Punkt ist, der auffällt, wie viel weniger Geduld und Kraft da ist, jemanden einzuarbeiten und kennenzulernen. Also im Grunde muss jemand kommen, der direkt reinpasst, weil alle sind überfordert und unterbesetzt. Und das heißt, das vorhergehende Ausfiltern von Leuten, die vielleicht gar nicht passen würden, ist wichtiger geworden.
Ja.
Als vor 10, 20 Jahren, wo man gesagt hat, ja, komm erst mal an, wir schauen mal, lernst, leb dich gemütlich ein. Jetzt wird häufig erwartet, die Person muss direkt funktionieren von Tag 1 und keiner hat Nerven, da groß was zu erklären. Deswegen dieser sogenannte kulturelle Fit ist heute einfach viel wichtiger.
Ja, ja. Dann geht's weiter mit der Karriere. Was meinst du damit, mit dem vierten Motivator?
Wirklich Aufstiegsmöglichkeiten erlaubt mir der Job, mich weiterzuentwickeln. Das ist natürlich nicht für jeden gleich wichtig, wie alle diese Faktoren, aber Berufsanfänger oder Leute in so mit der mittleren Lebensphase, die nochmal was erreichen wollen, für die ist das natürlich ein Punkt, ist da überhaupt eine Möglichkeit?
Ja.
Und das ist ja nicht nur, dass die Vorgesetzten das wollen oder nicht, sondern Dinge wie Unternehmen Mindestgröße. Also wenn ich in einem sehr kleinen Unternehmen bin, mit einer Hierarchieebene unter einem Geschäftsführer, habe ich natürlich keine Wachstumsmöglichkeiten groß, im Sinne von Hierarchieentwicklung. Wenn ich feststelle, mein Vorgesetzter ist 35 und hat nicht vor, die nächsten 20 Jahre sich weiterzuentwickeln, das merke ich im Gespräch, der hat sich vielleicht gerade ein Haus gekauft mit Familie, dann ist dieser Weg für mich blockiert. Und
ja,
da kann man natürlich in großen Unternehmen noch ein bisschen ausloten, ist da irgendwo eine Möglichkeit in anderen Teams. Aber das ist eben einfach so ein Faktor bei der Stellensuche, auch bei der Neuorientierung. logischerweise würde man nicht im Vorstellungsgespräch sagen, ja, ich bewerbe mich auf Stelle A, möchte aber gerne Stelle B. Das ist natürlich ein Problem, weil die Stelle B ist gerade nicht ausgeschrieben.
Ja.
Aber man kann natürlich durchklingen lassen, man möchte sich nicht langfristig weiterentwickeln, gibt es aber Möglichkeiten. Und dann hört man, ob jemand sagt dann, ja, es ist aussichtslos, also da ist erstmal gar nichts hier. Oder ob gesagt wird, ja, da ist durchaus Möglichkeit, wir fördern engagierte Mitarbeiter und wir haben vielleicht sogar dieses und jenes Programm.
Mhm.
Also das ist, wie bei diesen meisten Punkten, muss man zwischen den Zeilen oft lesen, was wird eigentlich gesagt, wie wird auf die Frage in die Richtung reagiert.
Ja, ja.
Weil überraschend sind diese Wünsche alle nicht. Also jeder, der einmal Leute eingestellt hat oder einstellt, hat das natürlich tausendmal gehört. Also es schockiert niemand, wenn man das vorbringt.
Mhm.
Die Frage ist eher, wie wird reagiert.
Also wenn jemand schockiert wirkt, ist das eher ein schlechtes Zeichen.
Ja, entweder es ist ein Berufsanfänger beim HR, aber oder es ist eine Masche.
Ja.
Dass man quasi entsetzt ist, dass jemand sagt, ich hätte eine Gehaltserhöhung nach 10 Jahren gern mal. Aber die Wünsche der Arbeitnehmer sind ja nicht so wahnsinnig unterschiedlich, sondern das sind ja, ja doch ähnliche Anliegen. Jedes Unternehmen kennt die eigentlich.
Ja, ja. Okay. Dann geht es weiter mit Weiterentwicklung. Auch das hat ja damit zu tun. Also jetzt nicht unbedingt Positionen ändern, sondern Neues lernen. So würde ich das interpretieren,
absolut,
richtig?
Das ist quasi das inhaltliche Wachstum.
Ja.
Und das ist ja nicht immer gleichbedeutend mit Karriereschritten,
ja,
sondern das heißt einfach, ich lerne was dazu. Und da geht es quasi darum, sich die Begeisterungsfähigkeit zu erhalten, Interesse, was Neues kennenzulernen. Und das kann in jedem Feld stattfinden. Man kann sagen, ich wechsle jetzt mal im Unternehmen einfach die Abteilung. Ich gehe vielleicht vom Verkauf in den Kundenservice oder in die Produktentwicklung. Oder es kann sein, ich will jetzt mal neue Tools lernen. Wie kann ich jetzt KI mal für mich ausprobieren? Bringt das überhaupt irgendwas im Unternehmen oder nicht? Andere sagen, ich würde gerne besser präsentieren können. Ich mache jetzt mal einen Rhetorikkurs und stelle mich bei Konferenzen mehr nach vorn, was ich bisher nicht gemacht habe. Und da hat jeder seine eigenen Wünsche und auch seine eigene Lernkurve, wie viel man also möchte, aber das Unternehmen sollte halt zumindest die Option anbieten. Und zwar die zu einem passt. Also wenn jemand sehr ambitioniert ist, der braucht natürlich mehr Potenzial, Wachstumspotenzial, als jemand, der sagt, Dienst nach Vorschrift ist mir angenehm, ich habe ein reiches Privatleben und einen Garten, das passt, aber trotzdem will ich nicht völlig stagnieren, ich will wenigstens einmal im Jahr einen Kurs machen beim Unternehmen, gibt es da irgendwas intern oder vielleicht einen Bildungsgutschein? Und das sind so Sachen, die eben je nach Lebensphase wichtiger werden.
Ja. Ja.
Man kann es eben nicht voraussetzen, wenn jemand jetzt sein Berufsleben immer in großen Unternehmen verbracht hat, der denkt, das ist normal.
Hm.
Weil da gibt es natürlich ein riesen Kursangebot und eigene, ja, Dozenten und Coaching. Mittelständler, inhabergeführte kleine Unternehmen, da ist dann oft vielleicht gar nichts da. Und da ist dann eher die Frage, ja, kann ich mir was arrangieren irgendwie? Durch eben internen Wechsel, Rotation, in eine Auslandsgesellschaft mal gehen oder ähnliches.
Ja.
Oder ist mir hier wieder der Weg verbaut und man sagt mir, klar, du bleib an deiner Stelle, mehr gibt es hier nicht für dich.
Mhm.
Und dann handelt man entsprechend.
Okay. Dann haben wir Gesundheit, wichtiger Punkt.
Genau. Das ist ein Punkt, der natürlich meistens nicht wichtig ist, wenn man 25 ist. Aber im mittleren Lebensalter oder höherem ist dann natürlich oft schon so der Gedanke, ja, manches wird mir jetzt zu viel. Ich muss einen Schritt zurücktreten oder brauche tatsächlich wirklich Zeiten für ärztliche oder medizinische Programme oder Termine. Und das kommt ständig vor. Das ist nicht, was jetzt so ungewöhnlich ist, muss man eben einkalkulieren. Wenn ich also beispielsweise sage, die ewigen Dienstreisen im Vertrieb machen mich fertig, ich habe jetzt wirklich schon 10 Kilo zugenommen wegen ständig an der Tankstelle essen und nie, ja, gut schlafen, ich kann diesen Job so nicht mehr machen, ich wechsle jetzt in den Innendienst. Völlig normale Situation, aber dann kann man eben den Job wechseln. Oder Dinge wie, mir ist wichtig, im Sportverein, für den Sportverein Zeit zu haben, ich brauche also einen Arbeitgeber, der mir zumindest an 2 Abenden die Woche einen pünktlichen Feierabend erlaubt und nicht völlig unberechenbar irgendwann irgendwas, Call mit Amerika um 22.30 Uhr.
Mhm.
Ja, und das sind so Sachen, die oft kommen nach einem Crash erst, dass Leute Burnout haben,
ja,
oder Depression oder Herzinfarkt oder Schlaganfall und sagen, jetzt bin ich halt gezwungen. Andere würden sich aber entscheiden, vorher schon das als Priorität zu definieren und sagen, ich mache nur einen Job langfristig, wo ich das und das tun kann.
Ja.
Im Buch schreibe ich natürlich darüber, dass es immer Berufe gibt, wo einfach das unrealistisch ist. Also es gibt einfach sehr, sehr anstrengende Umfelder, wettbewerbsgetrieben. Da kann ich mir das nicht gemütlich machen. Da muss ich dann nur sagen, okay, das ist eine Phase meines Lebens, die endet jetzt irgendwann mal wieder, aber ich kann dieses Tempo nicht aufrechterhalten und kann es realistisch auch nicht umsetzen. Als wenn ich jetzt Stockbroker wäre oder irgendwas oder Pilot, dann habe ich einfach immer Stress und muss dann vielleicht wirklich einen Berufswechsel sogar erwägen.
Hm. Ja klar, gibt ja auch körperlich sehr anstrengende Berufe.
Also absolut.
Meine Mutter ist Krankenschwester, das ist schon heftig.
Absolut. Das ist ja immer so die Diskussion, wenn wir über die Verlängerung der Lebensarbeitszeit reden, so bis 67 plus. Das ist ja meistens noch Berufe in Büroumfeldern so machbar. Und jemand, der jetzt sehr körperlich arbeitet mit Verschleißerscheinungen, der würde ja eh sagen müssen, ich muss jetzt was anderes machen. Vielleicht wäre ich jetzt Ausbilder eher als Beispiel im Handwerk. Ja. Aber ich kann nicht mit 67 nach Dachdecker möglicherweise sein.
Ja, definitiv.
Ich weiß nicht, was der nächste Faktor war, aber du hast ja den Überblick hoffentlich.
Ja, ich habe hier das Buch.
Sehr gut.
Als nächstes, es kommen ja auch nur noch zwei, jetzt kommt der Spaß.
Der Spaß, ja. Das ist tatsächlich so ein Punkt, der für viele ein kleiner Schocker ist, dass man überhaupt an Spaß denken darf an der Arbeit.
Mhm.
Da geht es einfach darum, gehe ich ganz zur Arbeit?
Ja.
Wenn ich sonntags daran denke, am nächsten Morgen in die Firma, denke ich, ach, eigentlich freue ich mich drauf. Das sind nette Leute, der Job macht Spaß oder das Büro ist schön oder die ganzen Faktoren. Oder denke ich, oh Gott, furchtbar. Jetzt, am besten schnell noch irgendwie ein paar Stunden Netflix-Serien gucken, dass ich gar nicht dran denke, aber ich möchte gar nicht mich daran erinnern. Und vielleicht kann ich mich auch noch ein bisschen krank melden, weil ich fühle mich ja gar nicht so gut. Also das sind so Punkte wie, wird am Job gelacht? Verstehe ich mich gut mit Menschen? Interessieren mich die Sachen? Also die leichten Seiten des Lebens, die sind natürlich nicht Selbstzweck und Dauerthema, aber sollten ein wichtiger Faktor sein, eben wegen der vielen Zeit. Die Firmen wissen das, die kalkulieren das auch zunehmend ein. Da liest man ja oft dann wirklich so Punkte wie, wir haben Events für Mitarbeiter oder wir machen gemeinsame Ausflüge im Jahr. Alles so Sachen, wir duzen uns, dieses Büro ist eingerichtet wie ein Wohnzimmer fast. Ne? Also das sind also Faktoren, die ja nicht irgendwie aus Zufall da sind, sondern wenn man feststellt, Leute wollen sich wohlfühlen am Arbeitsplatz.
Hm.
Und das ist halt jetzt in den letzten 10, 20 Jahren Richtung eben lockere Atmosphäre, wohnlichere Ausstattung, mehr gemeinsam machen.
Ja.
Und das sind so Punkte, wo man eben dann natürlich wollte ich nicht fragen, gibt es bei euch viel Spaß und wird viel gefeiert? So würde man das nicht fragen. Aber was gibt es für Angebote fürs Team? Ist da vielleicht zum Beispiel ein Fitnessstudio, wo man gemeinsam hingehen könnte oder Gruppen aller Art? Also all so Sachen, das muss man für sich selbst entscheiden, was einem genau Spaß macht.
Mhm.
Es muss nicht nur Freizeitartiges sein. Manche sagen auch, mir macht es Spaß, wenn ich irgendwie noch mit Kollegen was machen kann, wie einen Sprachkurs gemeinsam in der Mittagspause. Das muss jeder für sich selbst wissen, aber grundsätzlich geht es um das Thema sich wohlfühlen am Arbeitsplatz.
Ja.
Das merkt man ja auf den Firmen, ne, wenn man reinkommt, wenn es quasi schon alles verspannt ist, keiner lacht, es wird nicht gesprochen, kein gutes Zeichen.
Also auch ein Business-Meeting kann ja Spaß machen, weil man da gemeinsam was erarbeitet und zusammen an einem Strang zieht, definitiv. Ja.
Wie in privaten Beziehungen heißt es also nicht, dass man nicht Probleme und Konflikte lösen muss, das ist überhaupt kein Widerspruch. Sondern auch in einem schwierigen Meeting, schwieriger Kundenfall vielleicht oder schlechte Geschäftslage, muss trotzdem es irgendwie Spaß machen, an diesen Problemen dann zu arbeiten.
Ja.
Und nicht, dass dann die Leute Angst haben und sich nicht trauen, was zu sagen oder man schwärzt sich wechselseitig beim Vorgesetzten an, um Vorteile zu haben. Alles sind so alles so Sachen, die man als Betriebsklima im Grunde zusammenfassen könnte.
Mhm. Ja.
Und das muss sagen, schon das Vorstellungsgespräch ein guter Indikator. Also wenn dann Leute schon das Gefühl haben, im Vorstellungsgespräch, das ist wie so ein Verhör, ich sitze hier vor einem Tribunal, was mir schnippig Fragen stellt, wie ich dann auf die Idee gekommen bin, vor 20 Jahren diesen Wechsel zu machen und dass mir überhaupt einfällt, hier Ideen vorzutragen, dann kriegt man schon so ein Gefühl, verspannt.
Ja.
Und auch Gespräche von in diesen ersten Kennenlerngesprächen erfährt man noch meistens relativ viel von Mitarbeitern, was sie so denken.
Ja.
Also vielleicht nicht ganz offen, aber sich in den Zeilen, wenn dann schon jeder Zweite sagt, du, ich habe ja gekündigt, auch hier, ich gehe jetzt bald und Ähnliches und die alle völlig erschöpft aussehen, dann merkt man schon, ist vielleicht nicht so lustig, hier zu arbeiten, wie ich gedacht hatte.
Ja. Ich finde das in Bewerbungsgesprächen unglaublich wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören, weil manche Dinge, das so diese Stimmungsfaktoren, die kann man vielleicht gar nicht so richtig in Worte zu fassen, aber das Bauchgefühl sagt einem, nee, lieber doch nicht.
Absolut. Und warum habe ich das hier aufgenommen? Weil natürlich gerade so Deutschmentalität ist natürlich eher Richtung Pflichtbewusstsein und Ähnliches gepolt. Also jetzt Spaß nicht Nummer eins Priorität und Ähnliches, aber es ist trotzdem wichtig und deswegen, dass man das ernst nimmt, eben wegen der vielen Zeit, die man da verbringt. Ja. Wir haben ja diesen riesen Anstieg an psychosomatischen Krankheiten oder psychischen Krankmeldungen und da zeigen ja Studien, dass ich glaube 80% rein arbeitsklimabedingt sind. Also das ist, die Schweizer Versicherung Swicor hat das zum Beispiel mal ausgewertet, das Großteil der Beschwerden treten wirklich nur im Job auf. Sobald Leute die Firma verlassen, geht es denen gut. Und das zeigt, dass also wirklich Betriebsklima, Arbeitsdruck, Atmosphäre dann einfach die wichtigen Faktoren sind.
Ja. Ja. Okay, dann hast du als letztes doch noch den Purpose. Der wurde also nicht rausgeschmissen, sondern der darf auch sein.
Absolut. Du siehst nur natürlich erst in der letzten Stelle platziert, weil der natürlich im Grunde genommen für die meisten Leute wirklich nachrangig ist. Ja. Gibt Ausnahmen, aber im großen Teil ist es oft kein Thema direkt am Beginn der Karriere. Mhm. Das ist eigentlich das typische Midlife-Crisis-Thema, wo man sagt, ja gut, jetzt habe ich die ganzen Punkte vorher mehr oder weniger erreicht. Habe einen guten Job, der ist auch nicht uninteressant, Kollegen sind okay, die Kinder sind vielleicht schon aus dem Gröbsten raus. Warum mache ich das Ganze jetzt ja eigentlich noch? Das ist so die klassische Frage ab Mitte 40. Und das ist eben dann der Punkt, ja, was trägt diese meine Tätigkeit ja eigentlich so fürs größere Ganze bei? Und da haben wir natürlich aktuell im Stellenmarkt sehr so eine Amerikanisierung, so making the world a better place, so diese ganzen sehr hochtrabenden Phrasen. Und da ist ein bisschen Wahrheit dran, aber es ist jetzt für uns eher kulturfremd, diese Art des Denkens. Sinn ist oft wirklich eher so pragmatisch, mein Produkt ist toll und die Leute lieben das, ich mache das wirklich gern. Ich helfe anderen damit. Ich trage dazu bei, dass irgendwas sich weiterentwickelt. Also schon Weltverbesserung, aber wir würden es wahrscheinlich deutlich pragmatischer und konkreter definieren.
Ja.
Ne, gibt natürlich Ausnahmebranchen, was man so als Tendenzbetriebe zusammenfassen würde rechtlich, Medien, Partei, Gewerkschaften, NGOs, Kirche. Das sind natürlich Branchen, wo man verstärkt mit so einem Motiv reingeht. Aber auch die anderen Arbeitnehmer haben natürlich durchaus Sinnwünsche oder Sinnfragen. Nur ist es dann meistens eben spezifischer.
Ja.
Und häufig auch weniger, muss man sagen, politisiert. Man hat oft in diesen HR-Kampagnen heute sehr eine politische Ausrichtung in den Themenfeldern. Und oft ist es dann doch eigentlich der private Sinn, der persönliche, ist dann wirklich oft näher angebunden am Unternehmenszweck.
Mhm. Ja. Okay, das waren jetzt die 8 Motivatoren. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen schon ein Gefühl dafür haben, was jetzt vielleicht, welche wichtiger sind als andere. Geht es jetzt darum, einen Hauptmotivator herauszufinden oder können es auch 2, 3 sein? Was ist da deine Idee?
Es kann jeder so viele sich aussuchen, wie er will. Es ist quasi eher eine Rangfolge, ist entscheidend.
Okay.
Im Buch habe ich es nach Häufigkeit, aber man hat ja nie den Traumjob. Du sprachst am Anfang vom Traumjob, den gibt es nicht. Also den gibt es in Träumen, ne? Aber nicht im Leben. Das heißt, ich muss immer Kompromisse machen und wenn ich mir die Motivatoren einfach sortiere und sage, wo ist es für mich zwingend, dass es wirklich fast perfekt ist, wo sage ich, na gut, wäre schön, wo sage ich, ist mir eigentlich egal. Mhm. Und das ist, hilft quasi im Grunde genommen Jobangebote und auch die Suche schon ein bisschen zu sortieren. Wenn ich jetzt sage, du, mein Gehalt muss hoch, alles andere würde ich dann quasi Abstriche machen, ich würde meiner Familie zumuten, dass wir umziehen, würde sagen, ja gut, wenn es nicht so sinnvoll ist, das muss auch nicht, ist nicht schlimm. Ich gucke jetzt wirklich, wo wird mehr bezahlt. Und dann guckt man mal die Liste und dann steht dann da Banken, Versicherung, IT, Maschinenbau. Könnte ich da arbeiten in diesen Bereichen als Beispiel? Welche Hierarchieebene? Also das wäre jetzt mal so ein Rangehen nach Prioritäten. Und ein anderer würde vielleicht sagen, mir ist es immer wirklich wichtig, Zeit für die Familie zu haben. Ich habe jetzt geackert und ganze Hektik. Ich will am liebsten vielleicht sogar aufs Land ziehen und ein Haus und mit Garten und so weiter. Mehr Zeit für uns. Und dann würde man das als Priorität machen. Zum Beispiel, könnte ich remote arbeiten? Oder welche Arbeitgeber sind übrigens in meiner Wunschregion? Und würde quasi dann sagen, dafür nehme ich vielleicht jetzt in Kauf, dass ich da nicht den riesen Karrieresprung machen kann oder vielleicht so einen Schritt zurückgehe. Aber weißt du, meine Kosten dann auch niedriger. Also das ist ein bisschen die Idee, sich Gedanken zu machen, was wäre mir wirklich wichtig und was ist schön und was muss nicht zwingend sein, anstatt zu sagen, ich suche einen Job, der alle 8 Kriterien perfekt erfüllt, um ihn dann nie zu finden.
Also das habe ich auch nicht mit Traumjob gemeint, sondern eigentlich ähnlich wie du es sagst, eben rauszufinden, was einem wichtig ist und was für Kriterien erfüllt sein sollten für einen persönlich.
Ja, ich treffe allerdings im Coaching schon gelegentlich Leute, die quasi Jobwechsel anstreben, die nur Vorteile haben. Also ich hätte gerne quasi den Job, der so spannend ist wie meiner, aber besser bezahlt, ohne Umzug und mit einem netteren Team. Und das ist verständlich, aber man muss meistens auch am nächsten dann quasi ein Zugeständnis machen.
Ja.
Und deswegen, ja, Leute suchen schon teilweise Jobs, die es einfach nicht gibt. Ich komme ja aus dem Medienbereich ursprünglich und das ist eine sehr dynamische Branche, wie ja viele. Und wenn dann jemand einen Job sucht, der quasi in den 90ern existierte, aber heute im Markt einfach, das hat sich verändert, das wäre auch so ein Realitätscheck. Suche ich etwas, was real existiert oder suche ich etwas, was zu Beginn meiner Karriere mal üblich war, aber jetzt einfach nicht mehr existiert?
Ja. Wie gehe ich denn jetzt in ein Bewerbungsgespräch vor? Sage ich frei raus, was mir wichtig ist, oder verpacke ich das in schöne Schnörkel, wie wenn man das sonst so macht?
Es beginnt eigentlich mit der Vorarbeit, dass man sich überhaupt nur auf Sachen bewirbt, wo das wahrscheinlich ist, dass ich meinen Wunsch erfüllen kann.
Okay.
Also wenn ich als Beispiel sagen würde, ich hätte gerne viel Freizeit und viele Möglichkeiten, mal spontan vom Job zu verschwinden, weil ich mich um Kinder kümmere, dann kann ich vielleicht nicht Fernfahrer werden. Ne? Als Beispiel. Mein Onkel ist Fernfahrer, deshalb sage ich das gerade mal. Und also die Vorbereitung, was ist überhaupt wahrscheinlich in Bezug auf Branche, Unternehmen, Position und dann überhaupt Bewerbungen nur rauszuschicken, die ungefähr eine Wahrscheinlichkeit haben, um nicht völlig sinnlose Diskussionen führen zu müssen, wo die sagen, ja, das sind sie ja falsch, das tut mir leid. Und dann natürlich würde ich immer zuerst beginnen mit dem Bedarf des Arbeitgebers, weil man sitzt da, um den Job zu erfüllen und dafür bezahlt zu werden als erstes. Also es ist nicht ein Vehikel für Privatwünsche ausschließlich oder zuerst. Also immer schon erstmal gucken, was wird gebraucht, wie könnte ich helfen, was wären Vorteile, die ich einbringe, und dann kann man quasi diese anderen Themenfelder, die dann noch kommen, abchecken, wie sieht es denn eigentlich zu diesem Thema aus? Oder mir wäre eigentlich das wichtig, ginge das? Und ich finde, man kann es neutral ansprechen, seine Wünsche, sollte aber dann eben sensibel genug sein, auch zuzuhören. Wird das offen zugesagt sofort, wunderbar oder gar kein Problem? Oder hört man dann eher so, naja, wir versuchen es mal oder vielleicht später, wo man vielleicht sich denken kann, ja, sie wollen jetzt höflich sein und sagen es nicht so ganz ins Gesicht, aber es ist nicht wahrscheinlich. Da kann man bei der nächsten Runde immer noch mal nachfragen, ihr habt doch erwähnt, es gibt diesen Zuschuss für den Kindergarten. Gibt es denn wirklich für meine Hierarchiestufe oder ist es nur für bestimmte Leute an einem bestimmten Standort? Ja. Ja, also man kann da durchaus verfeinern, aber eben die Reihenfolge ist schon erst der Job, der besetzt werden muss, anschließend sozusagen die eigenen Faktoren abzuklären.
Ja, okay.
Und natürlich logischerweise ein bisschen eine gewisse Achtsamkeit, wie man es ausdrückt. Also man würde natürlich jetzt nicht vielleicht sagen, Hauptsache ich verdiene möglichst viel Geld hier. Ne? Und zwar einfach deshalb, weil dann der Eindruck entsteht, es wäre alles andere egal. Sondern da kann man einfach konkret fragen, ich möchte mich finanziell verbessern, ich liege jetzt bei Summe X im Jahr, was wäre denn hier realistisch oder wäre dieser Betrag denkbar? Also man kann da spezifisch nachfragen.
Ja. Und was ich manchmal erlebe, ist gerade bei sehr jungen Leuten zum Beispiel, wo dann Spaß sehr wichtig ist, also der 6. Motivator war das hier, glaube ich, dass die dann häufig so Gegenwind oder Kritik aus dem Umfeld kriegen. Das Leben ist doch kein Ponyhof, Spaß soll doch nicht das Wichtigste sein, mach doch erstmal was Vernünftiges. Wie findest du, sollte man damit umgehen, wenn so die eigenen Motivatoren kritisiert werden?
Also für mich ist immer eine gute Analogie, Blick ins Internet und da auf Kommentare. Und da sieht man, die allermeisten Kommentare sind völlig sinnlos. Die sind also entweder unpassend oder sachlich falsch oder Blödsinn. Und genauso würde ich es im echten Leben halten. Also ich würde mir Meinungsäußerungen überhaupt nur von Leuten einholen und anhören, die eine gewisse Kompetenz haben. Wo ich also sage, ja, das ist bedenkenswert und hat eine gewisse Substanz. Klassischer Fall ist, wenn jemand überlegt, selbstständig zu arbeiten. Und fragt dann nur Leute, die angestellt sind und nie selbstständig waren. Und hört von allen natürlich, um Gottes Willen, kannst du nicht riskieren, was du dir jetzt aufgebaut hast. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten würde ich es mal ganz ruhig angehen lassen und auf Sicherheit achten. Da müsste man stattdessen einen Selbstständigen fragen oder mehrere. Wie habt ihr das gemacht? Und das ist das Gleiche bei Punkten wie berufliche Fragen. Ich will Spaß haben. Dann würde man jemanden fragen, der Spaß im Job hat. Wenn vielleicht man einen Elternteil oder Freunde hat, die wirklich gerne zur Arbeit gehen und dann das versuchen zu konkretisieren, ja, was heißt das überhaupt? Warum hat er Spaß? Und das ist ja oft nicht, dass da Party nonstop ist, sondern eben, was vorhin besprochen wurde, man wird ernst genommen, man hat nette Kollegen, interessante Aufgaben.
Ja.
Logischerweise, die Wunschliste, die man selbst hat, ist das eine. Der andere Punkt ist natürlich die Gegenseite. Also wenn ich jetzt mit Maximalforderungen in irgendeinem Thema, zum Beispiel Spaß in Jobs komme und ständig feststelle, ich scheitere und habe dreimal schon in der Probezeit gekündigt, dann muss ich vielleicht meine Wünsche mal hinterfragen, sind die realistisch? Liegt es vielleicht nicht nur an den anderen? Ja, das ist dann immer der Punkt bei allen Forderungen, eben jetzt in dem Fall Bewerbungen. Ich kann alles Mögliche verlangen. Aber wenn ich es nicht bekomme, dann nützt das auch nicht, das noch zehnmal zu wiederholen, sondern dann wäre vielleicht zum Beispiel die Frage, ist mein Begriff von Spaß eigentlich zu eng gefasst?
Ja.
Denke ich eigentlich, dass es hauptsächlich nur problemlos im Job und nur spannende Aufgaben gibt und stelle jetzt fest, es gibt noch mal schwierige oder total langweilige. Wie gehe ich jetzt damit um? Also Bewältigungsstrategien wird man dann stattdessen entwickeln. Und da gibt es dann verschiedenste Wege, aber das ist dann ein wichtiges Korrektiv.
Ja. Okay, zum Schluss nochmal, gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern gerne zu diesem Thema noch mitgeben möchtest?
Ich würde mal dazu appellieren, quasi seine eigene Lebenszeit ernst zu nehmen. Und wenn man sich im Job unwohl fühlt, nicht zu sagen, naja, ich habe ja nur noch 12 Jahre, bis die Kinder das Studium abgeschlossen haben oder das Haus abbezahlt ist oder ich bin jetzt 52 und bis zur Rente lohnt sich das ja nicht mehr. Also wer noch länger als 3 Jahre arbeiten muss, der sollte auf jeden Fall den Mut haben zu wechseln und Dinge anzugehen, die ihm nicht passen oder die passende eigene Stelle zu gestalten im jetzigen Unternehmen. Das geht genauso. Also wer nicht mehr ganz jung ist, sollte respektieren, dass die verbleibende Lebenszeit eigentlich einen gewissen Wert hat.
Ja, okay. Dankeschön für dieses Interview.
Danke.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge habe ich einen anderen Karrierecoach interviewt und zu seiner Arbeit befragt. Seine Meinung entspricht nicht komplett meiner Meinung und auch unsere Herangehensweise im Coaching unterscheiden sich. Ich weiß, dass es beim Coaching sehr wichtig ist, dass die Persönlichkeit und Methodik des Coaches zu der Herausforderung des Coachees passt. Deshalb habe ich euch in dieser Folge einen anderen Coach mit einer anderen Herangehensweise vorgestellt. Wenn du mehr zu meinem Coaching erfahren möchtest, hör dir Folge 100 an. Da erzähle ich, wie ich arbeite. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf meiner Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Sehr, sehr gerne mit 5 Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank dafür. Deine Anni von Jobnavigation.